Comics, sequenzielle Kunst, Bildgeschichte oder heutzutage auch immer öfter Graphic Novel. Die Comicliteratur, die Ende des 19. Jahrhunderts ihren Ursprung in einem Karikaturenwettstreit zweier New Yorker Tageszeitungen hatte, ist heute eine millionenschwere Branche und hat Fans auf der ganzen Welt. Heute sind Comics weit mehr als knallige Wortblasen mit lautmalerischen Bam, Boom und Kavooms. Das Medium Comic hat sich von diesen Klischees längst freigemacht. Heute stehen Comicbücher, insbesondere Graphic Novels, beinahe gleichberechtigt in den Regalen der Buchläden. Und auch in Deutschland hat der Comic viele Bewunderer und mittlerweile auch sehr viele erfolgreiche Autoren. Und einer der bekanntesten deutschen Comicbuchautoren ist Reinhard Kleist. Und ich freue mich sehr, dass er sich Zeit genommen hat, auf seiner Stippvisite nach Erfurt hier bei Radio Frei vorbeizuschauen. Ich begrüße hier im Studio Reinhard Kleist. Hallo.
Ja, hallo, vielen Dank.
Sie zeichnen seit über 20 Jahren. Verbessern Sie mich, wenn ich...
Erschreckenderweise ja.
Ist schon sehr lange,
nicht? Ja, also ich habe 96 habe ich Diplom gemacht. Ich habe Grafikdesign studiert und dann bin ich auch sofort in die Comic-Szene eingestiegen. Ich habe damals schon im Laufe meines Studiums mein erstes Album veröffentlicht und dann bin ich direkt so in die selbstständige Comiczeichnerei eingestiegen.
Mittlerweile haben Sie viele auch preisgekrönte Graphic Novels veröffentlicht, waren 2010 sogar mit der Comicbiografie über Fidel Castro, waren Sie für den Will Eisner Preis, das ist ja sozusagen der Oscar der Graphic Novel Szene, kann man das so sagen, nominiert?
Oh ja, das ist schon so der Oscar eigentlich, nicht ganz so glamourös, aber eine ähnliche Bedeutung in der Szene.
Sie sind ja auch mit dem Goethe-Institut oder mit dem Fernsehsender Arte viel auf internationalen Reisen gewesen, haben da Vorträge gehalten, Ausstellungen gehabt, Workshops veranstaltet und zeichnen nebenher auch noch für große Tageszeitungen. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, dass ich Sie mal fragen muss, wie oft wird der Graphic-Novel-Autor Reinhard Kleist eigentlich danach gefragt, ob man vom Comics malen leben kann?
Andauernd immer noch. Das ist wirklich ganz interessant. Das hat sich doch noch festgesetzt in den Köpfen, dass es eine ziemlich brotlose Kunst ist und viele von meinen Kollegen können auch tatsächlich nicht davon leben. Also ich bin jetzt wirklich in der glücklichen Situation, dass ich davon hauptsächlich lebe. Also ich habe noch andere Sachen, die ich ab und zu mal mache. Es wird aber gerade immer weniger, weil ich mich hauptsächlich wirklich auf die Comics konzentrieren will und auch muss. Also ich habe jetzt gerade wieder eine größere Arbeit, die sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Also Comiczeichnen ist ja sehr, sehr zeitaufwendig. Ich vergleiche Comiczeichnen ja immer so ein bisschen, dann ist ja ein ganzes Filmteam in einer Person, wenn man Comics so in die Richtung Film rückt, was ich jetzt auch gerne mache mit meiner Arbeit. Und da geht schon sehr viel Zeit bei drauf. Also ich muss mir da wirklich den Rücken ein bisschen frei halten.
Ich kann mir auch vorstellen, dass Sie oft gefragt werden, was ist das so, Graphic Novel, was heißt das genau? Wie erklären Sie es dann? Haben Sie so eine Definition parat?
Ja, also es gibt immer noch, auch wenn das jetzt nun schon echt ein bisschen nervt nach 10 Jahren, diese große Diskussion, den großen Streit, ach Comic, Graphic Novel und so. Ich bezeichne mich selber als Comiczeichner, der Graphic Novels macht und Graphic Novel ist halt, ja, das ist jetzt nicht so ein Genre wie Abenteuer-Comic oder wie Superhelden-Comic, sondern es ist irgendwie so ein, das ist halt eine Einordnung, eine Guideline. Man kann, wenn der Stempel drauf ist auf dem Buch, kann man erwarten, es ist eher was für Erwachsene, es ist eher ein bisschen länger, meistens schwarz-weiß und es kommt halt eher in die Richtung Roman. So, aber wie gesagt, dieses Wörtchen eher dafür, es ist halt nur so eine Guideline, es ist nun was man ungefähr erwarten kann, es ist jetzt kein Muss, also die Grenzen sind fließend und schwimmend und das macht es ja auch so spannend dabei. Was passiert ist, als dieser Begriff sich im deutschen Markt auch so durchgesetzt hat, es ist endlich das passiert, was ich mir am Anfang meiner Karriere gewünscht habe, nämlich, dass der deutsche Comic eine größere Aufmerksamkeit kriegt in der Welt, dass Comics wahrgenommen werden von großen Medien, von Fernsehsendern, von großen Zeitungen wie der Zeit oder so. Es ist jetzt wirklich eigentlich regelmäßig, dass große Zeitungen über Comics berichten aus Deutschland. Das war früher nicht der Fall gewesen. Und ich habe mich immer gewundert, warum Comics immer so ein bisschen eBay behandelt werden und zwar immer so in der kruschteligen Ecke hinten im Buchladen. Und das hatte natürlich was damit zu tun, dass die Leute gedacht haben, bei dem Wort Comic ist lustig, ist für Kinder. Und das ist es ja nicht. Es ist ja nur ein Medium wie jedes andere auch. Und so wird es jetzt mittlerweile auch behandelt. Viele deutsche Zeichner werden mittlerweile im Ausland beachtet und von großen Verlagen auch übersetzt. Und das ist eine Entwicklung, die mich sehr, sehr freut.
Ich denke auch, dass das Medium-Comic halt immer noch darunter zu leiden hat, so unter diesen altbackenen Vorurteilen, so von Superhelden und von diesen Booms und Bangs, wie ich erst schon gesagt habe. Und ich habe ja selbst Literaturwissenschaft studiert, habe halt darüber meine Masterarbeit geschrieben über Comics und bin dabei darauf gestoßen, dass die Comics sozusagen, ja, ich sag mal so Anfang, Mitte des 20. Jahrhunderts eigentlich so das waren, was die Rapmusik oder die Computerspiele heute sind. So eigentlich so ein Medium, was so ein bisschen verpönt ist oder damals wirklich verpönt war, wo es wirklich hieß, Comics würden die Jugend verrohen, die würden aufhören, richtig zu lesen, sondern lesen jetzt nur noch Sprechblasen. Sind das so Vorurteile, denen man immer noch begegnet?
Ab und zu schon, ja. Jetzt ist es aber so, dass der Comic schon auch so, wie ich gesagt, auch in der sogenannten Hochkultur angekommen ist und viele Institutionen auch dazu gekommen sind, Comics für sich zu benutzen. Also ich bin sehr viel mit dem Goethe-Institut unterwegs und die haben gemerkt, wie toll man Comic benutzen kann, um gerade auch jüngere Schichten zu erreichen. Und sehr viele Leute sind dann auch immer noch verblüfft darüber, was für tolle Ausdrucksmöglichkeiten es im Comic gibt. Und das wird gerade auch so ein bisschen ausgelotet. Dadurch, dass diese eBay-Haltung so weggekommen ist vom Comic. Es gibt ja immer noch den dreckigen Comic-Underground, wo viel experimentiert wird und provoziert wird. So, den gibt es ja auch immer noch. Ich kann jetzt leider nichts dazu sagen, ob das eine das andere verdrängt. Die Diskussion darüber hält an in der Comic-Szene. Man ist da auch immer noch sehr gespalten drüber. Ich kann nur sagen, für mich ist es eine fantastische Entwicklung, die der deutsche Comic in der letzten Zeit genommen hat.
Das Spannende an dem Comic ist ja sozusagen die intermediale Erzählstruktur. Also man hat das Bild als Darstellungsweise, dann wirklich die Bildsequenz, also die fortlaufenden Bilder. Gleichzeitig noch ein Erzähler und man hat halt die direkte Rede in den Sprechblasen. Das eröffnet sehr viele Möglichkeiten in der Art und Weise, wie man Geschichten erzählt, oder?
Man hat im Comic unglaublich viel Möglichkeiten, was zu erzählen. Also das ist noch längst nicht alles ausgelotet. Es gibt ja auch viele Künstler, die versuchen, einen Comic in einer ganz anderen Art und Weise zu bearbeiten. Also Chris Ware zum Beispiel, der ganz viel mit Zeitebenen arbeitet. Und ich finde es halt immer wieder faszinierend, wenn man mitkriegt, dass im Comic die Erzählung eigentlich nicht nur in den Bildern stattfindet, sondern zwischen den Bildern, was man als Leser dann doch noch selber reininterpretiert. Und dass es halt sehr oft doch noch Sachen gibt, die der Leser hineindenken muss oder wo der Leser involviert ist. Also sehr oft wird im Comic der Vorwurf gemacht, da wird einem ja alles präsentiert, da sind ja hier die Bilder, sind die Texte so, aber das stimmt nicht. Der Leser muss doch noch viel immer noch selber reinbauen in diese Erzählung und ganz oft sind es Momente, die man selber interpretieren muss, die man selber dazu denkt, die dann nachher die intensivsten Leseerlebnisse wären.
Die Graphic Novel wurde ja von Will Eisner begründet als Subgenre unter der Comicliteratur. 1978 mit seinem Buch Vertrag mit Gott war das erste Mal, dass so eine Art Graphic Novel, also ein ernstes Comic, sozusagen in Erscheinung getreten ist. Und in einem Vorwort zu dem Buch habe ich gelesen, wie er gesagt hat, wenn ich zurückblicke, wird mir bewusst, dass ich mich von einem zentralen Gedanken leiten ließ, dass das Medium eine eigenständige Kunstform war mit eigenen Strukturen und Gesetzmäßigkeiten und dass man in diesem Medium auch ernsthafte Themen behandeln kann. In der Geschichte des Comics war das ja sozusagen eine revolutionäre Erkenntnis, dass es eben nicht nur um Superhelden gehen muss oder um lustige Sachen, sondern dass es halt, dass man halt ernste Geschichten tatsächlich sehr gut damit erzählen kann. Und mich würde interessieren, Will Eisner ist ja auch eines Ihrer Vorbilder gewesen. Wie sind Sie selbst dazu gekommen, diese Form von Comics zu zeichnen?
Na, mein Werdegang fing ja erstmal an über so einen experimentellen Künstler wie Dave McKean oder Bill Sienkiewicz, die halt sehr malerisch gearbeitet haben. Da habe ich meine ersten zwei Alben gemacht, wo die Geschichte eigentlich so ein bisschen drunter gelitten hat, dass ich die ganze Zeit versucht habe, da ein toller Künstler zu sein. Und ich bin dann nach und nach, habe ich mich immer weiter reduziert mit dem, wie ich zeichne. Und das tut den Geschichten umso besser. Will Eisner war für mich ein sehr, sehr großes Vorbild bei der Arbeit an dem Boxer, im Boxer-Comic. Mich hat das so fasziniert, wie er diese Zeit einfängt, diese Stimmung in den Straßen. Seine Geschichten spielen ja hauptsächlich in der Bronx, so in den 40er, 50er Jahren meistens. Und der hat das so wahnsinnig toll eingefangen, diese Stimmung in den Straßen. Und das, daran habe ich mich sehr orientiert. Und ja, er war einer der Ersten, der wirklich eine längere, größere Geschichte erzählt hat, die auch wirklich immer noch so ein Meilenstein ist.
Wenn man sich Ihre Bücher so anschaut, also ich denke da so an das Buch über Johnny Cash, über den Boxer eben auch, oder jetzt das letzte, Ein Traum von Olympia, wo ich immer wieder feststelle, dass mich so ein bisschen an den Film Noir erinnert. Also es ist zumindest meine Wahrnehmung, weil sie halt wirklich in diesem Schwarz-Weiß-Stil komplett gehalten sind, auch sehr schwere Striche meistens setzen. Wie würden Sie selbst so Ihren Stil beschreiben und wie hat er sich auch entwickelt über die Zeit?
Also meinen Stil beschreibe ich immer so ein bisschen stillos, weil ich immer wechsle. Also ich versuche meinen Stil immer so anzupassen an das Genre, an dem ich gerade arbeite. Ich versuche eigentlich meinen Stil immer der Geschichte unterzuordnen. Die Geschichte ist immer das Wichtigste, finde ich. Ich arbeite jetzt gerade an einem Projekt über Nick Cave und da habe ich meinen Stil jetzt auch wieder komplett geändert, weil ich halt gedacht habe, so das wird dem halt eher gerecht. Und bei dem Stil bin ich halt ein bisschen wieder so zurückgegangen zu den 90er Jahren. Also mein Stil zieht sich jetzt nicht so wirklich durch die Bücher, dass man es wieder immer wieder erkennt, sondern ich passe es immer an.
Und Sie sind jetzt hier auch in Erfurt. Sie wurden eingeladen sozusagen zum 21. März, zum Internationalen Tag gegen Rassismus. Eingeladen vom Landessportbund Thüringen, vom DGB, vom Thüringer Bildungswerk und vom Flüchtlingsrat Thüringen e.V. Sie wurden eingeladen, weil Sie eben Ihr Buch nochmal präsentieren sollten, Ihr letztes Buch, Ein Traum von Olympia, was eine sehr bewegende Flüchtlingsgeschichte erzählt, die Geschichte von Samir Yusuf Omar. Vielleicht erzählen Sie mal, warum Sie diese Geschichte so bewegt hat, dass Sie sie erzählen wollten.
Samir Yusuf Omar war Olympionikin bei den Olympischen Spielen in 2008 in Peking, ist sie gelaufen. Und obwohl sie als Letzte ins Ziel gekommen ist beim 200-Meter-Sprint der Frauen, hat sie den meisten Applaus gekriegt, weil die Leute mitbekommen haben, da ist jemand, die hat eigentlich überhaupt keine Chance, aber die probiert es trotzdem. Sie war im Zug von so einem Sportförderprogramm dort gewesen und sie hat sich dann in den Kopf gesetzt, sie wollte 2012 in London wieder mit dabei sein bei den Olympischen Spielen und da sie zu Hause nicht trainieren konnte, hat sie die gefahrvolle Reise Richtung Europa angetreten über Schlepperkanäle und ist dann leider ein halbes Jahr vor Beginn der Olympischen Spiele bei der Überfahrt gestorben. Sie ist ertrunken. Diese Geschichte hat mich sehr, sehr bewegt, als ich sie damals gefunden habe in den Nachrichten. Die Geschichte machte kurz die Runde so durch verschiedene Zeitungen. Und es war hauptsächlich die Geschichte eigentlich von diesem Mädchen, die alles auf eine Karte setzt, um ihren Traum zu verfolgen, ihren Traum davon zu laufen, ihren Traum, ihre Familie damit zu unterstützen und auch ihren Traum, ihr zerrissenes Heimatland vom Bürgerkrieg, das zerstörte Somalia, zu repräsentieren. Sie hat es nicht geschafft. Sie ist dabei gestorben, was schon einen sehr direkten Blick darauf wirft, was im Mittelmeerraum los ist, dass dort täglich Tausende von Menschen sterben. Und dass sie an den Grenzen von Europa zerschellt mit ihren Träumen, das hat mich sehr getroffen und das wollte ich mit dieser Geschichte auch weitertragen.
Da hört man auch direkt raus, dass Sie immer ein sehr emotionales Verhältnis sozusagen zu Ihren Figuren, zu Ihren Comicfiguren aufbauen, also weil das auch immer Figuren sind, die irgendwie einen realen Hintergrund haben und mit denen Sie sich auch intensiv auseinandersetzen. Sie haben ja zum Beispiel auch die Schwester von Samir getroffen für die Recherchen, richtig?
Ja, das war mir wichtig, diese Schwester zu treffen, weil ich sie natürlich erstmal fragen wollte, ob sie mir das erlaubt, dass ich einen Comic mache über ihre Schwester. Also als ich sie getroffen habe, da war Samir gerade erst ein Jahr gestorben und sie hat eingewilligt, aber eigentlich auch nur, weil Theresa Krug dabei war, eine Journalistin, der sie vertraut hat, die war mit Samir befreundet und so hat sie uns dann, also 3,5 Stunden hat sie uns über ihre Schwester erzählt, über ihre Familie, über die Flucht. Und das war sehr bewegend. Und ich habe eigentlich lange Zeit nicht gewusst, wie ich diese Geschichte passend erzählen kann. Ich habe sehr, sehr lange daran gesessen. Und es freut mich tierisch, dass jetzt, als die englische Ausgabe rausgekommen ist, dann konnte ich ein Buch schicken, dass sie es auch lesen kann, weil sie kann ein bisschen Englisch. Und sie hat mir darauf geschrieben, dass ihr es sehr, sehr gut gefällt. Das hat mich sehr beruhigt. Und das war mir auch sehr wichtig, dass ihr das Buch gefällt, weil ich ihr auch das Versprechen gegeben habe, dass ich ihre Schwester mit dem größtmöglichen Respekt behandle.
Im Vorwort zu dem Buch heißt es: Beinahe täglich stoßen wir beim Durchblättern der Zeitungen auf Notizen, meistens am Rand, dass im Mittelmeer Menschen ertrunken sind, die mit absurden, winzigen Schlauchbooten versucht haben, von der afrikanischen Küste aus Europa zu erreichen. Meist liest man sie nicht mal mehr, die Zahlen, ob es 10, 20 oder gar hunderte Tote sind. Sie haben das Buch 2015 veröffentlicht. Im Sommer 2015, ist das richtig?
Ja, das war so April. März würde ich sagen. Ja.
Als sozusagen die Flüchtlingskrise, die wir jetzt erleben, noch gar nicht so präsent in den Medien war. Und heute ist es so, dass man ständig von Flüchtlingszahlen spricht, aber eigentlich ständig eher davon spricht, wie viele hierher kommen wollen. Und da wird eine große Panik mitgeschürt. Ist vor dem Hintergrund der aktuellen Geschehnisse, ist dieses Buch, hat das nochmal eine besondere Bedeutung für Sie bekommen?
Absolut, ja. Als ich damit angefangen habe, da war dieses Thema eigentlich wirklich so eine Randnotiz. Also es tauchte vielleicht mal irgendwo auf, aber man hat es meistens ignoriert, was dort passiert ist. Die Zustände, die ich auch selber erlebt habe, als ich einen Monat in Palermo gewesen bin, zu einer Recherche, zu einem ähnlichen Thema, wo ich dann auch die Geschichte von Samia Yusuf Omar dann gehört habe. Das war schon erschreckend. Und das waren Sachen, die wir komplett ausgeblendet haben. Man hat immer so drauf vertraut, naja, also die Grenzen sollen da dicht gemacht werden, aber was das halt wirklich bedeutet für Leute, die es trotzdem versuchen, das hat man sich nicht, damit hat man sich auch nicht beschäftigen wollen, weil es natürlich auch so an den Grundfesten von Europa und dem europäischen Verständnis rüttelt. Was halt passiert ist im Laufe des letzten Jahres, ist, dass wir angeblich überrollt worden sind von Flüchtlingszahlen, was nicht stimmt. Wir wussten schon seit Jahren, dass die Leute kommen wollen. Es hat sich halt niemand damit beschäftigen wollen, es hat niemand Maßnahmen ergreifen wollen. Und naja, kurz nachdem dieses Buch rausgekommen ist, dann passierte das halt, was eigentlich schon lange angekündigt war. Und dadurch hat das Buch halt eine erschreckende Aktualität erreicht, auch wenn es sich jetzt mit einem Flüchtling aus Afrika auseinandersetzt. Aber was ich gemerkt habe jetzt, als ich sehr viele Veranstaltungen mit dem Buch gemacht habe, ist, dass honoriert wird, dass als ein Flüchtling, auch wenn sie ein besonderer Fall ist, sie war ja nun Olympionikin, aber ihre Flucht ist sehr exemplarisch. Das ist eine, so laufen sehr viele von diesen Geschichten ab. Das hat doch dazu geführt, dass viele Leute da ein Gesicht mit verbinden. Mit diesen abstrakten Zahlen, die wir in den Medien hören, hängt hinter jeder Zahl ist ein Mensch. Und das wird sehr oft vergessen.
Sie sind ja mit dem Buch auf Vortragsreise sozusagen ein bisschen unterwegs, waren jetzt hier in Erfurt auch an den Sportschulen gewesen, haben dort mit den Schülern über das Comic, über die Geschichte von Samia gesprochen. Wie haben die Schüler auf das Thema reagiert?
Oh, sehr gut. Die waren immer mucksmäuschenstill, wenn ich die Geschichte erzählt habe. Sehr großes Interesse und haben sehr gute Fragen gestellt zum Schluss. Ich habe schon sehr viele Veranstaltungen jetzt in Schulen gemacht. Das ist eigentlich immer so das gleiche Erlebnis. Der Comic ist ja schon so eine Kommunikationsform, die fasziniert ganz viele Leute. Und da guckt man dann erstmal schon mal gebannt hin, wenn man die Bilder sieht und wenn man dann noch mitkriegt, die sind gezeichnet nach einer wahren Figur und der davor, das steht, der das gerade erzählt, der hat die Zeichnungen auch noch selber gemacht, dann das ist schon für viele Leute sehr, sehr faszinierend. Die Fragen, die kommen, die da stelle ich auch immer wieder fest, dass die wirklich mitgehen und da auch sehr empathisch sind, was diese Geschichte betrifft.
Als nächstes Thema, was Sie angehen wollen, Sie haben es gerade schon gesagt, Sie wollen über Nick Cave ein Buch jetzt zeichnen. Wonach entscheiden Sie, mit wem Sie sich beschäftigen, mit welchem Thema Sie sich auseinandersetzen?
Naja, ich habe nach diesen ganzen schweren, düsteren Themen in der letzten Zeit, also Holocaust beim Boxer und jetzt Migration bei dem Buch über Samir, habe ich mir gedacht, jetzt mach's mal wieder was ein bisschen Fröhlicheres und mach's mal wieder eine Musikerbiografie und nachher, wer fiel mir ein? Nick Cave, da kam ich jetzt ein bisschen vom Regen in die Traufe. Der ist ja nun auch nicht ganz einfach und naja, auf jeden Fall sehr düster. Es ist ein bisschen Zufall meistens. Also ich bin über die Geschichte von Herzko Haff, dem Boxer, bin ich bei einer Recherche gestolpert. Bei Samir ist es bei der Recherche zu dem Thema in Palermo gekommen. Und Nick Cave, naja, ich war schon immer Fan, aber ich hätte die Geschichte jetzt auch nie angefangen, wenn ich jetzt nicht über Umwege Kontakt zu ihm gekriegt hätte. Und er mir das okay gegeben hat. Er hat gesagt, er kannte meinen Comic über Johnny Cash und er könnte jetzt nicht viel Input geben, aber er findet super, er liebt Comics. Und so habe ich dann an der Geschichte angefangen zu arbeiten, aber es war eigentlich auch mehr oder weniger Zufall.
Wie lange dauert es eigentlich, so einen Comic zu zeichnen? Was denken Sie, wann wird Nick Cave erscheinen?
Also es gibt jetzt einen Erscheinungstermin, der ist festgelegt, Sommer nächsten Jahres kommt das raus. An dem sitze ich jetzt schon recht lange. Ich muss aber auch dazu sagen, es gab dann zwischendurch noch andere Projekte. Also ich musste auch erstmal das Projekt über Samir Yusuf Omar beenden. Im Idealfall ist es so, dass ich die Recherche mache, während ich an dem anderen noch sitze. Dass ich in der Schlussphase, da muss man nicht viel denken, dann tuscht man die Seiten nur noch so runter und dann kann ich mich eigentlich gedanklich schon mit dem nächsten Projekt beschäftigen. Deswegen kann ich das gar nicht so genau sagen, wie lange jetzt die Recherchephase dauert. Im Idealfall würde ich sagen, die Arbeit an einem Buch dauert ungefähr ein Jahr. Bei einigen Büchern hat es ein bisschen länger gedauert. Bei Fidel Castro war es länger, weil das Buch hat dann im Endeffekt auch 300 Seiten gehabt. Nick Cave wird auch deutlich länger werden. Also da werde ich jetzt auch länger dran arbeiten, weil das soll schon auch eine richtig fette Sache werden.
Wir sind auf jeden Fall gespannt. Der Graphic Novel zu Nick Cave im Sommer 2017 wird er wahrscheinlich erscheinen. Bis dahin können Sie, liebe Hörer, gern noch die anderen Bücher von Rainer Kleist lesen. Aktuell gerade immer noch Der Traum von Olympia, die Geschichte von Samir Yusuf Omar. Das Buch ist erschienen im Carlsen Verlag und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben und hier waren. Vielen Dank.
Ich danke.